So, hier sind wir. Genau, letztes Mal war es nämlich so, dass wir dann zusammen eine Reise mit dem John Payton um die ganze Insel gemacht haben. Wisst ihr noch? Und da haben wir gehört, da hat er erzählt von den Feinden. Ne? Da waren so feindliche Stämme im Inneren der Insel, also da, wo ganz viel Wald war. Und die haben da Feuer gemacht und so weiter und so fort. Genau. Und der John, der lebte so außerhalb, ne? So am Strand, wo man aufs Meer gucken kann, schwimmen gehen kann, wie im Urlaub. Kennt ihr das? Wo man seinen Schirm da so reinsteckt dann in den Sand, sein Handtuch rauslegt und dann liegt man da und guckt so zu. Und da hat er auch gewohnt. Und eines Tages, da kam der Häuptling, das ist der Einan oder Inan, da sieht man den, der hat so einen Stock in der Nase drin gehabt sogar, der sah ganz gefährlich aus, ne? So einen alten Knochen oder was. Und der gehörte zu dem Stamm, die aus dem Inneren der Insel kam. Und der hat dann alle zusammengerufen und wollte einen Krieg anzetteln. Wir können einmal das nächste Bild machen. Und er hat dann gesagt, John, diese Männer, mit denen du zusammen wohnst, die sind total schlecht, das sind alles böse. Wir sind die Guten. Die Männer, bei denen du wohnst, die hassen die Bibel, die hassen Gott, komm zu uns. Ja, aber John wusste, der meint das nicht so ernst. Und er will nur Ärger. Ja, dann standen die da alle so. Auf der einen Seite waren die Bewohner von diesem Einan da aus seinem Stamm. Und auf der anderen Seite, wo John gewohnt hat, die Bewohner. Ja, diese zwei Indianerstämme. Und die haben sich so angeguckt und geknurrt und haben schon mit ihren Schwertern und ihren Säbeln standen die da und was die da alles hatten und den Speeren und wollten jetzt schon angreifen. Und dann hat John erzählt, hey, Gott, bei Gott gibt's nicht Feinde und nicht Feinde und Freunde und Böse. Gott hat alle Menschen gleich lieb. Ne? Und dann hat er erzählt, dass Gott auch die Leute mag, die uns nicht so mögen und die uns Böses tun. Ne? Und vielleicht hat er auch erzählt, wie damals in England, wo er noch war, wie Leute ihn mit Steinen beworfen haben. Vielleicht hat er das auch erzählt, weiß ich nicht. Ne? Aber das hat John ja auch schon erlebt, dass Gott Menschen verändern kann. Und dann war es erstmal gut. Der Einan und seine Männer, die haben gesagt, okay, wir gehen wieder zurück in unseren Stamm. Aber es blieb nicht lange ruhig. Nach einer Zeit kam eine Nachricht von dem Stamm, der dort im Inneren der Insel wohnte, in den Wäldern. Und die sagten, der John muss sofort herkommen, sofort. Der Einan ist krank. Und John hatte ein bisschen Angst. Er wusste nämlich, dass manchmal diese Leute sowas auch nur zum Vorwand sagen, ne? Dass sie sowas sagen, aber dann lügen. Und dann ihn vielleicht nur umbringen wollen. Und er hat überlegt, soll er das machen oder nicht und hat gebetet und dann ist er da hingegangen und hat diesen Einan gefunden in seinem Zelt. Er kam da rein und dachte, oh, das ist ja komisch, die ganzen Leute sind gar nicht hier. Da kam er in das Zelt und tatsächlich, der Mann lag dort auf dem Boden. Kann man das nächste Bild machen und war schwer krank. Und John hat ihn gepflegt und gepflegt. Und irgendwann ging es ihm auch eine Zeit lang besser. Und John hat ihm immer erzählt, dass Gott ihn lieb hat und dass Gott ihm seine Sünden vergeben will, alles, was er Schlechtes gemacht hat und die ganzen Menschen, die er getötet hat, dass Gott ihm das vergeben will. Und ja, dann ging es ihm irgendwann ein bisschen besser wieder und dann haben die den John wiedergerufen. Ne? Und John wusste nicht, oh, was ist jetzt? Ja, dem Einan, den geht's wieder so schlecht. Komm wieder hier hin. John dachte, ist das jetzt wieder eine Falle oder nicht? Und er kam dann nochmal und es war wie beim ersten Mal. Der bückte sich nach vorne zu diesem Mann und plötzlich zog einer in ein Messer und wollte den John töten. Und dann hat er das aber nicht gemacht. Wir sind schon ein Bild zu weit noch. Ne? Der hat sich das nämlich anders überlegt. weil er dachte, boah, der John, der hat so viel Gutes für mich gemacht, ich kann den gar nicht töten. Das bringe ich nicht übers Herz. Und irgendwas hat sich in seinem Herzen verändert. Aber leider wurde er bis zum Ende nicht ein Nachfolger von Jesus. Und dann kurz darauf ist er auch wirklich gestorben an der Krankheit und dann brach der Krieg los. Oh, weil die von dem Volk da, sein Stamm, der Stamm von Einern, die dachten natürlich, dass John vielleicht was damit zu tun hat, ne? Und die wollten auch nur auf Ärger aus. Die haben jetzt nach einem Grund gesucht, um die anderen Dorfbewohner anzugreifen, die am Strand lebten. Und dann kamen die und haben mit Beilen geschmissen und überall flogen die Fetzen. Und die haben mit einer Axt durch Johns Fenster geworfen und John ist schnell weggerannt. Und er ist schnell zu einem anderen Stamm gerannt, der auch da in der Nähe wohnte. Und dort war der Stammeshäuptling, der war ein Christ auch, der hat sich schon bekehrt zu Jesus. Und dann hat er den genommen und hat gesagt, komm John, schnell, komm hier hin, wir müssen beten. Und dann saßen die da ganz ruhig, können auch mal das nächste Bild machen. Und das Problem war, dieser Mann, der konnte nicht laufen, ne? Der saß da, hat sich so ein Kanu hingelegt, wo er drauf sitzen kann, hat sich da hingesetzt am Strand, hat zusammen mit John gebetet, dass Gott die beschützt. Und John hat auch gebetet und gebetet und auf einmal kamen da die Krieger am Strand entlang. Und da haben die schon gesehen und haben so ganz grimmig geguckt. Und dann, John war noch gerade so am Beten, guckte so mit einem Auge hoch. Auf einmal drehten die Menschen sich um und liefen weg. Einfach so. John hat sich gewundert. Ein junger Indianer kam, holte den John ab und brachte ihn ganz schnell in den Wald. Und dann gingen die zu einem ganz hohen Baum, ne, zu einer Kastanie. Und dann sagte ihm, du musst jetzt da hochklettern, John, weil die kommen gleich wieder. Du musst dich verstecken. Schnell, kletter so hoch du kannst. Und John kletterte und kletterte und kletterte und saß dann oben auf diesem Baum und wartete. Und er hörte überall Schreie und die Leute kamen und Fackeln. Und es wurde dunkel und er saß da und wartete. Und plötzlich hörte er was. Und das erfahren wir nächstes Mal, was das war, okay? Weil jetzt habt ihr nämlich Kinderstunde. Okay? Bis dann.
Solange die Kinder schon mal in die Kinderstunde gehen, können wir die Spende einsammeln. Danke, Anton. Die Spende ist für die Gemeinde. Und ja, ich habe noch ein paar Ansagen. Und zwar haben wir, für die, die das nicht wissen oder die noch nicht so oft bei uns waren, wir haben um 19 Uhr donnerstags unser Gebetstreffen und um 15 Uhr, so wie heute, unseren Gottesdienst. Ich habe noch einen Flyer mitgebracht. Und zwar, ich weiß nicht, wer bei dem Gottesdienst dabei war, von Heinrich Baumann. Und zwar geht's um die Frage, kommst du mit in die Stadt? Und zwar heißt es On the Move 2015, findet vom 20. bis zum 22. August in der Bielefelder Innenstadt statt. Und ihr könnt, also ich habe noch ein paar Flyer davon, da kann man dann ankreuzen, ja, ich möchte kommen, vielleicht oder nein. Gut, nein braucht man dann nicht unbedingt abzugeben. Auf jeden Fall bekommt man dann eine E-Mail mit ein paar Infos und ich habe einfach mal die E-Mail, weil ich ja angekreuzt habe, die dann alle von Herrn Baumann bekommen haben, wollte ich einmal einen kurzen Teil vorlesen. Worum es, also falls jemand jetzt nicht weiß, was ist das On the Move, will ich dabei sein oder nicht? Und zwar schreiben die beiden: Unser Wunsch ist, dass wir mit einer großen Zahl von Christen aus ganz vielen verschiedenen Gemeinden an 3 Tagen im August in der Innenstadt präsent sind. Dabei wollen wir uns einfach Zeit nehmen und mit offenen Augen und Herzen den Menschen begegnen. Im Vordergrund steht nicht ein Programm, sondern die Begegnung und die Erwartung, dass der Herr erfahrbar mitten unter uns ist. Die Bereitschaft, von Jesus zu erzählen, hat in den letzten Jahren nach unserer Beobachtung sehr zugenommen. Es fehlte nur manchmal an Gelegenheiten und an Übung. Also ihr dürft mitüben, dürft die Leute mitbegrüßen. Es gibt, soweit ich weiß, dann irgendwie Würstchen umsonst, wo man die Leute dann zu einladen kann. Also wer Interesse hat und sich noch nicht angemeldet hat, ich habe davon noch ein paar Flyer, könnt ihr dann nach dem Gottesdienst bei mir abholen. Dann haben wir jetzt noch eine Ankündigung von Emil zum Sola.
Es geht. Genau. Finde ich eine tolle Sache, on the move. Geht dahin, verteilt Würstchen, weil Gott oder weil die Menschen sind Gott nicht Wurst. Ja? Paul und ich werden jetzt in 2 Wochen dann auf dem Sola sein. Paul wird mich wahrscheinlich 2 Tage begleiten dort. Und ich wollte euch mal einladen, falls ihr das noch nicht kennt, der eine oder andere hat das vielleicht schon mal gehört, ne? So, was das ist, oder ihr habt Kinder und ihr wisst vielleicht, okay, in 5 Jahren oder so kommen die vielleicht zum ersten Mal dahin. Ich wollte euch einladen, mit zum Aufbau zu kommen. Und zwar ist das eine ganz tolle Gelegenheit, wenn ihr merkt, so, okay, ich möchte hier gerne vielleicht auch andere Christen in dieser Stadt kennenlernen, besonders junge Leute. Ihr könnt mal überlegen, so wie viele junge Leute aus anderen Gemeinden kenne ich eigentlich hier, wie viele Kontakte habe ich. Ich muss sagen, ich habe durch das Sola ganz viele Kontakte überall in verschiedenen Gemeinden bekommen. Wir treffen uns am Samstag jetzt kommenden um 8 Uhr und dann fahren wir dahin zum Zeltplatz und dann müssen wir da alles wirklich aus dem Boden stampfen. Das heißt, da ist nur eine Wiese im Moment und dann sollen da Toiletten aufgebaut werden und was weiß ich. Ein großes Zelt kommt dahin und jeder, der möchte, kann da gerne hinkommen. Samstag um 8 Uhr treffen wir uns an der Immanuel-Gemeinde. Das ist die Gemeinde, wo wir schon mal Tauffest gefeiert haben, mehrmals hier in Oldenburg. Ja, seid gerne eingeladen oder könnt ihr mich auch nochmal ansprechen. Alles klar.
Okay, wir hören gleich die Predigt von Peter zum Thema authentisch vor Gott und Menschen leben. Aber davor habe ich auch noch ein paar Fragen an euch. Also die dürft ihr für euch selber beantworten. Spielen wir nicht manchmal alle unsere Rollen? Jeden Tag? Tag ein, Tag aus? Entsprechen wir irgendwelchen Erwartungen im Job, erfüllen so manches Klischee, erfüllen Geschlechter- oder Statusstereotypen im Büro, in der Schule oder spielen irgendwelche Rollen im Privaten, um anderen zu gefallen, sie zu provozieren oder um vielleicht beachtet zu werden, je nach Bedarf. Aber ist das eigentlich alles noch echt oder schon eine faustdicke Lebenslüge? Verständlich, dass da in vielen diese Sehnsucht nach authentisch sein wächst. Der Wunsch, endlich mal die Masken abzulegen, echt zu sein, authentisch eben. Aber geht das überhaupt? Und wenn ja, wie?
Funktioniert. Schon mal gut. Danke, Bianca. Das macht sie übrigens sehr gut, finde ich. Ne? Sie hat heute mal so ein bisschen moderiert. Und wir sind heute echt wenig im Vergleich zu manchen Sonntagen, aber wahrscheinlich liegt das an der Urlaubszeit, denke ich mal. Ne? Also es sind recht viele weg irgendwie. Ist überhaupt nicht schlimm. Wir hören heute mal für uns zu und nicht für andere. Ne? Authentizität oder authentisch leben ist so ein Begriff, mit dem kann der eine oder andere vielleicht viel anfangen, der andere, dem sagt das vielleicht nichts. Was ist eigentlich authentisch oder Authentizität? Wo benutzt man diesen Begriff? Es gibt ganz verschiedene Felder, wo man das benutzt, zum Beispiel in der Musik, in der Kunst. Genauso in der Rhetorik, also wenn Leute Reden halten und wie eine Rede aufgebaut ist. In der Musik zum Beispiel bezeichnet man etwas als authentisch, wenn jemand eine Musik macht, die seinem Lebensstil entspricht Und jemand, der das dann hört und ein Fan ist, der kann ganz genau unterscheiden, wenn ein Musiker etwas macht, was authentisch ist oder wenn es nicht authentisch ist. Ne? Wenn Justin Bieber jetzt zum Beispiel Hardrock spielen würde, das wäre nicht authentisch. Ne? Oder, weiß ich nicht, Michael Jackson ist zwar schon tot, aber den würde man auch nie Blues singen hören. Ne? Der ist für was ganz anderes berühmt. Also das wäre nicht authentisch. Oder in der Rhetorik ist etwas authentisch, wenn man die Art des Vortrages als so lebendig und so echt abnimmt einem Redner, dass man nicht merkt, dass das alles konstruiert ist. Ne? Ein Redner, der macht sich ganz genau die Punkte vorher, der weiß ganz genau, wie viele Punkte er machen darf, was gut rüberkommt und was nicht. Und daran kann man Authentizität messen. Und genauso gibt es den Begriff in der Persönlichkeitsanalyse oder wenn es um das Leben eines Menschen geht, wenn es um sein Wesen geht. Und die Fragen von Bianca waren eigentlich ganz treffend. Wenn man sein Leben lang nie über sich nachdenkt, Tag ein, Tag aus, zur Arbeit geht, nach Hause kommt, das Gleiche macht wie immer, man hat keine Verantwortung. Nehmen wir mal an, man lebt eigentlich ganz stupide. Dann braucht man sich darüber vielleicht gar nicht Gedanken machen. Ne? Wer bin ich? Was tue ich? Ist das echt? Kann ich mich entwickeln? Was war ich früher? Wo komme ich her? Dann braucht man sich sowas nicht fragen. Aber wenn man jemand ist, der sich in einem Entwicklungsprozess sieht und weiß, das war ich, da will ich hin, ich habe Verantwortung, ich lebe in einem sozialen Gefüge von Menschen, sei es zu Hause, auf der Arbeit oder in der Gemeinde, dann sollte man sich schon Gedanken über sich selbst machen. Und wir alle sind soziale Wesen. Jeder Mensch ist ein soziales Wesen. Wir alle können nicht alleine leben. Geht nicht. Wir sind geschaffen für Gemeinschaft. Und sobald ich in Gemeinschaft lebe, in Beziehungen, sucht jeder Mensch seine Rolle in diesem Gefüge. Jeder Mensch. Was ist Authentizität? Die Worterklärung, die Definition ganz schlicht heißt echt sein und wäre damit das Gegenteil von Täuschung. Es gibt zum Beispiel in der alten Kirchenmusik gibt es authentische Tonarten und plagiale Tonarten. Die authentische Tonart ist eine, die ursprünglich da war, ne? Die den Ton angibt, diese Tonart war zuerst da. Die plagiale Tonart ist eine Abwandlung davon. Ist also nicht mehr original. Und deswegen heißt Authentizität auch Echtheit im Sinne von als original befunden. Also ich kann etwas bewerten und ich kann sagen, das ist original. Denn es unterscheidet sich von dem anderen. Mit sich eins sein, von einer persönlichen Aura umgeben, aus persönlicher Erfahrung entwickelt. Ne? Das bedeutet Authentizität. Also diese persönliche Aura ist einfach das, was einen Menschen umgibt. Wenn du ihm begegnest, merkst du, das ist jemand, den kann man von anderen unterscheiden. Den macht etwas aus. Der hat Erfahrungen, der hat Eigenschaften. Also das ist die persönliche Aura, die jeden umgibt. Authentis, also es kommt aus dem Griechischen, selbstvollbringend, selbstvollendend, jemand, der mit sich selbst eins ist, der sich gefunden hat zum Beispiel, der mit sich zufrieden ist oder weiß, selbst wenn er nicht zufrieden ist, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, wo ich hingehe. Ne? Und ich tue etwas aus Überzeugung und aus Erfahrungen des Lebens erwachsen. Also etwas, das daraus erwachsen ist. Unverwechselbarkeit oder Unterscheidbarkeit. Also das eine oder Menschen tun sich hervor durch spezielle Eigenschaften oder Kunstwerke. Von einem Künstler, ich weiß ganz genau, das hätte der andere Künstler nie malen können. Das unterscheidet sich sehr von einem anderen Künstler. Oder diese Unverwechselbarkeit bei Menschen die spiegelt sich in seinen Entscheidungen, in seinen Handlungen, in seinen Verantwortungen und im Sinn des oder in der Art zu denken wieder. Das ist also Authentizität, ein ziemlich weites Spektrum. Wir wollen das Ganze mal etwas eingrenzen auf uns als Christen oder als Menschen, die irgendwie mit Gott und mit Gemeinde in Berührung sind. Und dann, das ist eine gewisse Eingrenzung, hat aber auch noch einige andere Aspekte. Okay, also darum geht es. Authentisch sein ist keine Selbstverständlichkeit. Und deswegen waren die Fragen so gut. Denn die Fragen, die Bianca am Anfang vorgelesen hat, haben nämlich genau darauf hingedeutet. Scheinbar ist es nicht selbstverständlich, dass wir authentisch sind, dass wir echt sind. Warum nicht? Wir alle leben in einem sozialen Gefüge und wir alle müssen irgendwelche Rollen einnehmen. So oft ertappt man sich doch selber bei dem Gedanken, wenn ich jetzt sagen würde, was ich denke, das wäre nicht gut. Oder ich kann gar nicht echt sein in so einem sozialen Gefüge. Manchmal ist es auch weise, das nicht zu tun. Also authentisch sein heißt nicht immer sagen, was man denkt. Das wäre dumm. Ne? Das könnte sehr verletzen, das könnte sehr unangebracht sein. Wir leben nun mal auch in einer Kultur, ne? In einer Kultur, die geprägt ist von Werten und so weiter. Also, aber authentisch sein ist keine Selbstverständlichkeit. Jeder will eine Persönlichkeit, mit der er sich selbst behaupten kann und sich von anderen abhebt. Das wollen wir, also jeder gesunde Mensch will das. Er will anders sein oder er will ein bestimmter Mensch sein, der von anderen gesehen wird. Manchmal wollen wir auch sein wie andere. Zum Beispiel, wenn ich ganz doller Fan bin von einem Popstar, dann will ich so leben wie er, dann will ich so sein wie er. Und trotzdem, warum will ich das? Damit andere auf mich gucken, ne? Damit ich jemand bin. Aber dass das nicht so einfach ist und dass wir unsere Rollen oft nicht so einfach finden und nicht so authentisch leben, wie wir es gerne möchten, das ist kein Geheimnis. Zum Beispiel sagt Goethe in seinem Faust, der Mensch irrt oder es irrt der Mensch, solange er strebt. Das ist übrigens, Gott sagt das im Prolog zu dem Teufel. Also die beiden unterhalten sich, der Teufel und Gott, und es ist im Grunde die Geschichte von Hiob, die dort aufgegriffen wird. Und da sagt der Teufel, gib mir den Hiob in der Bibel. Und hier heißt es, im Faust heißt es, gib mir den Faust. Ich will ihn sacht auf meinen Wegen führen, ne, so ungefähr. Und dann sagt Gott, nein, eigentlich nicht. Und dann diskutieren die und Gott sagt, das ist gefährlich. Wenn ich dir den Faust gebe, dann könnte was Schlimmes mit ihm passieren, denn es irrt der Mensch, solange er strebt. Schlussendlich darf der Teufel dann doch auf ihn zugreifen und über ihn verfügen. Und warum geht es um Faust, genauso wie in Hiob? Es ist schon ein bisschen anders, aber beim Faust geht es darum, dass der Faust endlich finden will, was das Glück ist. Worum geht es im Leben? Und er sagt sogar, dass er alles Mögliche studiert hat. Medizin, Juristerei heißt es da und sogar die Theologie. Und, das ist ein Rückschluss, nach all dem, was ich studiert habe, weiß ich selbst nicht, was ich lehre. Ich bin genauso klug als wie zuvor. Hier stehe ich nun, ich armer Tor. Ich bin so klug als wie zuvor. Also, es hat ihm alles nichts gebracht. Er hat das Wesen nicht gefunden. Er hat nicht das gefunden, was ihn glücklich macht. Und deswegen sucht er den Moment, bei dem er sagen kann, verweile Moment. Ne? Hier bei dir, so soll es immer bleiben. Jetzt kann es Ewigkeit. Das könnte die Ewigkeit sein. Er sucht diesen Moment, wo er endlich er selbst ist. Und deswegen lässt er sich verjüngen, er macht sich jünger und so weiter. Also diese Geschichte ist sehr interessant, auch da mal ein bisschen tiefer drüber nachzudenken. Aber, und Goethe sagt, es irrt der Mensch, solange er strebt. Also, das ist etwas, was der Menschheit schon sehr, sehr lange bekannt ist. Und in der Welt gibt es viele Meinungen zur Authentizität. Ich habe so ein paar interessante Zitate gefunden. Das kann man jetzt hier schlecht lesen, wenn ich es ein bisschen größer mache. Also, so die ersten philosophischen Aussprüche über das Sein sind ein paar Philosophen, zum Beispiel: ich denke, also bin ich ganz oben, oder ich sehe, also bin ich, das macht mich aus, mein Denken, das ist meine Persönlichkeit, oder Manfred Frank, auch ein Philosoph: wir haben Hirne, aber wir sind Ichs. Das ist also ein Unterschied, ne? Nicht nur das Denken macht mich aus, sondern mein Ich, mein Wesen. Oder weiter, Harald Schmidt sagt, kennt man ja auch, wer soll man denn sein? Wer ist denn schon wer? Ist auch so eine Frage. Also er hat überhaupt nicht den Anspruch, jemand zu sein oder authentisch zu sein. Ne? Also weiter in dem Interview heißt es, soweit ich weiß, er sagt: in der Show bin ich der, und sobald ich einkaufen bin, bin ich jemand anders. Wenn ich zu Hause bin, bin ich wieder jemand anders. Also ich mache mir da keinen Kopf drum. Wer ist denn schon wer? Was ist denn das für ein Anspruch? Oder Felix Philipp Ingold: man sieht sich selbst nie genug, niemals ganz. Oder hier von Max Frisch: jeder Mensch erfindet seine eigene Geschichte, die er für sein Leben hält. Also alles ist Illusion. Du denkst dir was aus und denkst, du bist es. Ziemlich sinnlos, oder? Ziemlich wust. Wie schade wäre es, wenn es so wäre, ne? Es gibt die Meinung, die ganze Wirklichkeit ist konstruiert von deinem eigenen Gehirn. Jeder sieht seine eigene Wirklichkeit. Jeder bildet sich seine eigene, der Konstruktivismus, jeder bildet sich seine eigene Wirklichkeit. Kinder lernen nur, indem sie das, was sie sehen und was sie fühlen, was sie mitbekommen durch ihre Sinne und ihre eigenen selbstreflektierenden Gedanken, dadurch entsteht ihre Wirklichkeit. Das hat ein bisschen Wahrheit, auf jeden Fall, aber es wäre schade und es wäre schrecklich, wenn das das Einzige ist, worauf unser Leben basiert. Oder das Letzte: es ist falsch zu sagen, ich denke. Es müsste heißen, ich denke mich. Also das sind Meinungen über die Persönlichkeit eines Menschen, über Authentizität, über das Echtsein, das, was mich wirklich ausmacht. Und ganz unten habe ich geschrieben, ist jetzt: um authentisch zu sein, muss der Mensch zu sich selbst gefunden haben und wissen, wer er ist. Wenn ich das nicht weiß, wenn ich nicht weiß, woher ich komme und wohin ich gehe, dann bin ich sehr arm dran. So ungefähr wie Paulus sagt, wie heißt der Vers: wenn wir nur Glauben für dieses Leben haben und nicht an die Auferstehung glauben, dann sind wir die Ärmsten aller Menschen, ist es richtig? Steht ihr? Dann ist das Ganze hier eine wahnwitzige Idee und wir können uns eigentlich alle umbringen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Warum brauchen wir eigentlich Authentizität? Warum ist es wichtig, echt zu sein? Oder überhaupt erst dahin zu kommen, echt sein zu können? Warum ist das wichtig für uns? Und gerade in der Gemeinde. Einmal: wer authentisch ist, lebt ohne Druck. Das ist jetzt ein sehr hoher Maßstab, sage ich mal. Oder es ist natürlich etwas ideologisch, so etwas zu sagen. Aber stellt euch vor, jeder könnte wirklich so sein und sich so behaupten, wie er wirklich ist, und für das einstehen, was er will, und hätte kein Problem damit, was die anderen denken. Das würde doch eine Menge Druck von uns wegnehmen, oder? Wenn wir endlich mal so sein könnten, wie wir eigentlich sein wollen, und wissen, wer wir sind. Das würde eine Menge Druck. Was ist denn dieser Druck? Woraus besteht er? Einmal aus meinen Pflichten vielleicht, meine sozialen Pflichten, die ich einnehme in einem Kreis von Leuten. Ich muss bestimmte Rollen erfüllen, ich muss das und das tun. Okay, das ist auch gut. Aber andererseits muss ich vielleicht auch, weil ich dazu getrieben bin, anderen gefallen. Ich muss tun, was andere von mir verlangen, auch wenn ich es nicht will. Ich verstelle mich vielleicht. Ne? Das ist Druck. Oder du bist selbst, anstatt jemand anderes sein zu wollen. Das ist das, was ich eben sagte. dein soziales Umfeld, Gemeinde, Arbeitsplatz oder Familie braucht dich, weil du einzigartig und unersetzbar bist. Deshalb brauchen wir Authentizität. Warum sind wir unersetzbar? Tätigkeiten, die wir tun, sind nicht unersetzbar. Es gibt unzählige, die können den gleichen Job machen, den du machst. Und vielleicht sogar 100-mal besser. Das ist nüchtern. Du bist nicht unersetzbar auf Arbeit. Du bist nicht unersetzbar, vielleicht noch nicht mal als Familienmensch, theoretisch. Deine Aufgabe als Mutter oder als Vater könnten auch andere übernehmen. Ne? Auch in der Gemeinde, es gibt immer andere, die das machen können. Aber worin bist du einzigartig und unersetzbar? Du bist einzigartig und unersetzbar in dem, wie du die Dinge denkst, wie du reagierst. Ja? Darin bist du, niemand anders macht das so wie du. Es gibt die Feinheiten einer Persönlichkeit und die Tiefe einer Persönlichkeit und die Erfahrungen, die eine Persönlichkeit erzeugen sozusagen, die hat kein anderer Mensch auf dieser Welt, und in der Gemeinde wird es niemanden geben, der dieses Puzzlestück ersetzen kann. Olga hatte letztens auf der Gebetsstunde so ein kleines Bild, und das war voll gut, von einem Puzzle, in dem wir alle stecken. Es gibt welche, die passen ungefähr. Wenn man, habt ihr bestimmt schon mal versucht, ne? Ihr findet nicht das Richtige und dann nehmt ihr ein anderes, könnte passen, mit ein bisschen Druck, zack, ist es drin, ne? Aber es geht kaputt, ne? Irgendwie brechen dann die Kanten ab oder so. Es wird, wenn man genau hinsieht, sieht man es. Und so sind wir auch. Wir sind unersetzbar, wenn es um die authentischen Züge unseres Wesens geht. Wir sind unersetzbar. Und Gott will, dass wir authentisch sind, weil er uns so geschaffen und für jeden Menschen einen Plan und eine Lebensaufgabe hat. Wenn Gott das nicht hätte, hätte er dich erst gar nicht erschaffen, hätte er dich nicht gemacht. Dann wärst du nur eine Abwandlung von etwas, was schon da ist, ein Plagiat. Aber sind wir nicht. Wir sind keine Klone. Wir sind Originale. Und für jeden Einzelnen hier in diesem Raum gibt es einen Plan. Und ich weiß, wie trivial sich das anhört. Gott hat einen Plan für dich. Und du hast eine Berufung. Das haben wir alle schon tausendmal gehört. Den einen oder anderen kotzt das vielleicht schon an. Vielleicht kann er es nicht mehr hören. Gott hat einen Plan für mich. Wow. Und was soll ich damit anfangen? Ich stecke immer noch in der gleichen Suppe wie vorher. Ne? Kennt ihr das? Also, ich glaube, ich kenne das, wenn ich das höre so. Gott hat einen Plan. Das hört sich sehr, naja, trivial halt an. Das hat man schon 1 Million Mal gehört. Aber es steht wirklich in der Bibel. Das steht wirklich in der Bibel. Dass er Aufgaben für uns hat, die niemand anders tun kann. Warum nicht? Weil er sie genau für dich vorbereitet hat. Er hat ein kleines Notizbüchlein. Da schreibt er sich alle Taten auf und Dinge, die du tun kannst. Ja, zum Beispiel, morgen wäre der, meine Uhr nicht dabei. Was wäre morgen? 12. 13. Heute ist der 12. Am 13. könnte Katharina das und das tun. Mir fällt jetzt nichts ein. Ne? Gute Sachen. Sachen, die deinem Leben und dem Leben anderer Menschen etwas Gutes tun. Die auferbauen. Die treu sind. Sachen, die zur Treue beitragen, ne, die du zu Hause tun kannst. Alle möglichen Sachen. Und sein Notizblock ist voll. Für jeden Menschen hat er so ein eigenes Büchlein. Ne? Das, der hat Regale. Übrigens, das ist nicht gelogen, das stimmt wirklich. Es gibt Leute, die waren da in diesem, die waren im Himmel und so. Und es gibt Berichte, die ähneln sich sehr. Regale, die voller Bücher sind. Und es steht sogar in der Bibel. Zum Beispiel in Psalm 139. Deine Augen sahen mich, als ich noch unbereitet war, als ich noch nicht geboren war. Und alle Tage waren auf dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, als derselben keiner da war. Also, bevor du geboren bist, hat er das Notizblöckchen schon ausgefüllt. Ne? Da gab es dich noch gar nicht. Oder in Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Also er gibt uns nicht nur die Taten, die wir tun können, sondern er bereitet uns auch vor. Er macht uns auch fähig, das zu tun. Das heißt, Gott ist maßgeblich an unserer Charakterbildung beteiligt. Also Gott hat tatsächlich einen Plan für uns. Er will tatsächlich, dass wir authentisch leben. Und das tun, wozu er uns befähigt hat, wozu er uns geschaffen hat. Ein weiterer Vers oder einige Verse in 1. Korinther, da heißt es: Nun aber hat Gott jedes Teil so in den Leib eingefügt, wie es seinem Plan entsprach. Wären alle zusammen nur ein einziges Glied, wo wäre dann der Leib? Aber nun gibt es viele Glieder und alle gehören zu dem einen Körper. Das Auge kann doch nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf doch nicht zu den Füßen, ich verzichte auf euch. Im Gegenteil. Gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Körpers sind unentbehrlich. Was heißt unentbehrlich? Das heißt, es geht nicht ohne. Geht nicht. Und so ist jeder Einzelne. Ihr seid unverzichtbar. Vor allem die Schwächeren. Vor allem die, die vielleicht nicht so viel können oder die nur ein Talent haben. Unverzichtbar, steht in der Bibel. Und wir sind alle Glieder an einem Leib. Also das sagt Gott dazu. Gott sagt, ich habe einen Plan und ich will, dass du authentisch lebst. Was heißt denn authentisch leben? Und das ist jetzt so ein bisschen die Erweiterung von dem, einfach nur echt zu sein. Das habe ich am Anfang schon gesagt. Und da gibt es in der Welt sehr viele verschiedene Meinungen. Aber authentisch sein heißt auch ehrlich zu sich selbst, ehrlich zu Gott und zu anderen sein. Also Ehrlichkeit, und damit meine ich nicht immer alles sagen, was man denkt. Ne? Damit meine ich zum Beispiel sich auch mal Sachen zugestehen oder anderen gestehen. Ehrlich sein, und ich fand den Gedanken, den ersten Punkt, den fand ich ganz interessant, als ich den bekam. Nur echte Probleme führen zu echten Lösungen. Was bedeutet das? Würde ich jetzt in der Schule fragen. Aber leider sind wir nicht in der Schule. Also, nur echte Probleme führen zu echten... Wir sind oft lange Zeit in unserem Leben, vielleicht sogar unser ganzes Leben lang, mit Problemen beschäftigt, die gar nicht die echten Probleme sind. Oder in der Medizin. Jemand hat eine Krankheit und ständig bekämpft man die Symptome, aber an die Wurzel der Krankheit kommt man nie. Das kennt man, ne? So, zum Beispiel autoimmune Krankheiten, allergische Krankheiten, was auch immer. Die Wurzel kann man einfach nicht behandeln, ist unheilbar, die Krankheit meinetwegen. Also das echte Problem. Und weil es kein echtes Problem gibt, beziehungsweise das nicht man kann das nicht handhaben, gibt es auch keine echte Lösung. Aber für echte Probleme gibt es auch echte Lösungen. Zumindest bei Gott. Wenn du noch gar nicht zu der Wurzel oder zu dem eigentlichen Problem gekommen bist, dann kannst du auch nicht erwarten, dass eine echte Lösung da ist. Wie soll das denn gehen? Meistens ist das bei Gott nicht so. Also Gott macht eigentlich keine Abkürzungen. Das Wort haben wir auch schon gehört ein paar Mal in der letzten Zeit. Denn auf dem Weg, der vielleicht ein Umweg ist, gibt es ganz wichtige Stationen. Ne? Gott macht meistens keine Abkürzungen. Zum Beispiel, eine Abkürzung wäre, ich bete und sage mich von allen Mächten des Teufels los und ich werde nie wieder irgendwas mit dem Teufel zu tun haben. Das wäre eine Abkürzung. Oder ich bete und mein Leben verändert sich von jetzt auf gleich und die Leute sagen, wow, du bist völlig verändert, ich habe auch keine Probleme mehr. Das wären alles so Abkürzungen. Die gibt es so gut wie nie, also vielleicht in ganz seltenen Fällen. Und dann hat Gott auch seine Gründe, wenn er mal sowas macht. Aber ich kenne eigentlich kaum jemanden, eigentlich niemanden, der solche Abkürzungen macht. Und Adam und Eva zum Beispiel erkannten oder bekannten ihr wahres Problem nicht. Gott sucht sie, ne, im Paradies, fragt, wo bist du, Adam? Und als er dann mit Adam redet, fragt Gott, was fragt er ihn nochmal, was hast du getan? Ne? Und Adam sagt, Adam erkennt das wahre Problem eigentlich gar nicht, warum er das getan hat, und er bekennt es auch nicht, sondern er sucht sofort Ausreden. Und wir sind ja auch alle Spezialisten im Ausreden finden. Ne? Das liegt in unserer Natur, in unserer menschlichen, in unserem Wesen. Wir lenken, vor allem wenn das Problem mit mir zu tun hat, wir suchen tausend andere Sachen. Oft ist es meine Vergangenheit, die Schuld daran ist, meine Kindheit, meine Eltern, was so größere Probleme sind. Wenn es zu Hause ist, ist es die Frau oder der Mann oder die Kinder, die mich zum Wahnsinn treiben. In der Schule ist es die Klasse, versteht ihr? Es gibt immer einen Grund, Hauptsache, ich kann mich irgendwie, meine Schuld wird irgendwie gelindert. Irgendwie gemindert, ne? Und ich suche mir alles Mögliche. Es können Süchte sein, die dann mein Problem sind. Aber das wahre Problem, das echte Problem, bringen wir gar nicht ans Licht. Und dann gibt es auch keine echten Lösungen. Und das sind Lügen. Lügen im Leben. Jemand zum Beispiel, jemand sein wollen, der man nicht ist. Leute, es gibt zum Beispiel Eltern, die stellen sich Familie so und so vor. Das ist das Ideal. Und sie leben ihr ganzes Leben und kämpfen und jagen diesem Ideal nach und scheitern am Ende ihres Lebens und sagen, ich habe eigentlich nicht erreicht, was ich wollte. Aber wer hat ihnen gesagt, dass das das Ideal ist und dass dieses Ideal richtig ist? Versteht ihr? Wer hat das je behauptet? Woher haben sie diese Idee? Wir können unser ganzes Leben lang in einer Lüge leben. Wir würden das natürlich nie sehen als Lüge, nie als Problem erkennen. Wir würden sagen, das ist super, das ist, was ich will. Ich will jemand sein, der ich aber nicht bin, weil Gott mich einfach anders gemacht hat. Das Problem ist, ich erkenne mich nicht, ich weiß nicht, wer ich bin. Meine Augen sind zu für bestimmte Dinge. Oder man lebt in der Vergangenheit. Man lebt in seinen Erinnerungen oder man lebt in der Zukunft. Also man freut sich immer auf das, was noch kommt, ne? Weil man immer erwartet, es wird besser als jetzt. Es gibt einige Bibelstellen und dazu gehört die Geschichte vom verlorenen Sohn. Da hat man ein echtes Problem und eine echte Lösung. Und ich finde, diese Geschichte passt sehr gut. Aber es gibt beides in diesem Gleichnis. Also nicht nur das echte Problem, sondern auch jemand, der keine echte Lösung für sein Problem findet. Aber der Sohn, der Erste, der lebt ziemlich authentisch. Dem ist nämlich egal, was Vater denkt, das ist nicht unbedingt gut. Also authentisch leben ist keine Rechtfertigung für unser fleischliches Leben. Ne? Aber der ist echt, der Sohn. Und der sagt, gib mir das Geld. Eigentlich hätte der Vater schon sterben müssen dafür, beziehungsweise dem Tode nahe sein. Also solche Prozesse macht man. Das Übergeben des Erbes, das ist eigentlich etwas, was mit dem Tod der Eltern so verbunden war. Ne? Der kommt einfach und sagt, im Grunde bist du für mich schon tot, mir ist egal, was du machst, gib mir meine Kohle. Und dann gibt der Vater ihm das Geld und in seiner Dreistigkeit haut er dann auch noch von zu Hause ab und verprasst sein Geld. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Also anstatt es anzulegen und ne, damit zu wirtschaften, reitet sich total in ein schlechtes Leben, kommt in die Bredouille und hängt sich an einen Bürger des Landes, heißt es dort, und will das Essen der Schweine essen, weil er nichts hat. Nichts mehr. Und dann kommt der Vers, Lukas 15, Vers 17. Er kam aber zu sich selbst. Er kam aber zu sich selbst. Was bedeutet das? Bedeutet das wirklich nur, er merkt, in welchem Dreck er steckt? Dass diese Phrase, dieser Satz, er kam zu sich selbst, der hat seine ganze Existenz, sein ganzes Wesen berührt in diesem Moment. Versteht ihr? Er hat an seinem ganzen Lebensweg, das war eine Existenzkrise, er hat an seinem ganzen Leben gezweifelt, hat gemerkt, er hat mächtig versagt. Er wusste, dass er nichts mehr ist. Er hat alles in Frage gestellt und ist nochmal zurückgegangen. Okay, wo komme ich her? Was hatte ich? Wie sah mein Lebensweg eigentlich aus? Ne? Und dann hat er sich erinnert an seinen Vater. Wenn es einem gut geht, dann erinnert man sich häufig nicht an das, woher man kommt. Oder vielleicht auch an die Zeiten, die man längst für vergangen hält und längst hinter sich gelassen hat. Vor allem, wenn diese Zeiten nicht ganz so toll waren. Ne? Zum Beispiel als Sohn in einer Familie. Ich bin auch ausgezogen mit, wie alt war ich? Da war ich auch noch nicht verheiratet. Gut, ich habe studiert und so, aber meine Gründe dafür auszuziehen waren nicht nur, weil ich dahin, wo ich studiere, sondern das war mit viel Schmerzen verbunden. Dann bin ich ausgezogen, weg von zu Hause. Und mir ging's gut. Ne? Ich habe ein Stück meiner Vergangenheit hinter mir gelassen. Und er kommt zu sich selbst. Das ist absolut wesentlich. Und auch für uns ist es oft absolut notwendig, bevor wir weitergehen können, so wie der Sohn, bevor wir weitergehen können, zurückzuschauen und zu uns selbst zu kommen. Authentisch zu werden. Denn das Leben, das er da lebte und verprasste, das war alles nur Trug und Schein. Er wollte jemand sein. Und er geht zurück und sein Vater nimmt ihn wieder auf. Das Tragische an dieser Geschichte ist der andere Bruder, der dann sagt, was passiert hier? Und dann kommt der Vater sogar raus zu ihm, also er ist zu beiden gekommen. Er ist sowohl zu dem verlorenen Sohn rausgerannt, als auch zu dem anderen Sohn. Der Vater ist gleich zu beiden Söhnen. Aber der ältere Sohn sagt, das finde ich ungerecht. Aber wie kommt er zu seiner Entscheidung? Wenn man das sich genauer anschaut, merkt man, dass der Sohn, dieser andere Sohn, der da draußen auf dem Feld ist und nicht mitfeiern will, der hat eine ganz andere Lebenseinstellung gehabt. Der hat sein ganzes Leben gelebt in einer Erwartungshaltung dem Vater gegenüber, ohne sie jemals auszusprechen. Und war am Ende völlig beleidigt und wütend auf den Vater, weil der Vater ihm nicht das gab, was er gerne gehabt hätte. Versteht ihr? Dieser Sohn, und dabei sagt der Vater, was meine, es ist dein, du hättest alles haben können. Sowohl positiv als auch negativ. Dein Bruder hat es im Negativen verwendet, dieses Recht. Aber du hast es gar nicht verwendet. Er hat es wohl erwartet, ne? Weil wenn er nicht enttäuscht gewesen, der Sohn war enttäuscht. Er sagt, Vater, ich will nicht reinkommen und feiern. Guck, deinen Sohn belohnst du jetzt noch dafür, dass er das Ganze verprasst hat. Und jetzt wird das gemästete Kalb geschlachtet. Und ich hab jeden Tag für dich gearbeitet, hart. Hab mich hingegeben, hab alles getan, war gehorsam. Und nicht einmal hast du mir erlaubt, mit meinen Freunden ein Böcklein zu schlachten und zu feiern. Hat er je gefragt? Nein. Hat er sich dieses Recht je genommen, das er hatte? Nein. Er hat in einer Lüge gelebt. Und jetzt am Ende kommt es raus. Am Ende sagt er dem Vater, du hast etwas entbehrt. Du hast mir nicht das gegeben, was ich wollte. Dieser Sohn hat in einer Lüge gelebt. Und vor allem, das Schlimme ist, er hat sein Leben geopfert dafür. Er war wirklich fleißig, hat sich angestrengt. Und wir Christen sind auch oft so, ne? Wir strengen uns an, wir tun und machen. Und am Ende merken wir, also irgendwie sind wir nie wirklich zu uns selbst gekommen. Irgendwie haben wir Schaden genommen an unserer Seele, auch als Christen. Der Bruder hingegen lebt nicht ehrlich vor seinem Vater. Also authentisch leben, das ist der letzte Punkt, ist keine Rechtfertigung, um im Fleisch zu leben, aber besser, ich bin echt und erkenne, wo ich bin, als ich denke, ich bin der und der oder ich bin richtig und erkenne überhaupt nicht, wo ich bin. Versteht ihr? Das ist viel schlimmer. Und so ging es dem zweiten Bruder. Und der war übrigens nicht bei der Feier dabei, wo Musik und Tanz war. Ne? Man kann das auch geistlich deuten. Ich will da jetzt keine Theologie draus machen. Aber wenn wir bei der Feier, wo Gott mit seinen Kindern zusammen ist, wenn wir da nicht bei sind, das kann eigentlich nichts Gutes bedeuten. Identität und Berufung. Um authentisch vor Gott und anderen zu leben, muss ich mir meiner wahren Identität und Berufung bewusst sein. Meine Identität ist niemals von meinem aktuellen Zustand oder den Umständen abhängig. Wisst ihr, oft befinden wir uns in Umständen und unser Gefühlszustand sagt eigentlich alles andere als das, wer ich wirklich bin. Zum Beispiel in Identitätskrisen. Wenn jemand eine Krise hat und überhaupt nicht mehr weiß, was er machen soll, was richtig, was falsch ist, wer sind meine Freunde, wer sind meine Feinde, bin ich richtig an diesem Platz, das ist alles eine Krise. Ja? In solchen Krisen wissen wir nicht, wer wir sind. Und wir wissen dann auch nicht wirklich, was meine Berufung ist. Zumindest fühlen wir es nicht. Der größte Fehler ist, sich von diesen Gefühlen leiten zu lassen und Entscheidungen zu treffen. Oft tun Leute das. Und ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich würde es genauso tun oft, wenn Gott mir nicht Gnade gegeben hätte. Wenn ich eine Entscheidung aufgrund meiner aktuellen Gefühle treffe und ich befinde mich in einer Krise, kann das schlechte Auswirkungen auf mein ganzes Leben haben. Versteht ihr? Identitätskrisen zum Beispiel. Meine Identität ist nicht abhängig von dem aktuellen Zustand. Wovon ist sie denn abhängig? Oder meine Berufung? Gott hat in jeden etwas hineingelegt, was dich zu genau dem Menschen macht, der du bist. Worte, das können zum Beispiel Worte, Erfahrungen, Situationen, Beziehungen, Charaktereigenschaften, Fähigkeiten und geistliche Gaben sein. Niemand hier in diesem Raum hat den Weg zurückgelegt, den du gegangen bist. Niemand. Nur du ganz allein bist den Weg gegangen in deinem Leben. Nur du ganz allein hast die Erfahrungen gemacht, die du gemacht hast. Nur du ganz allein hast das gehört, was zum Beispiel Leute in dich hineingesprochen haben, ob es nur positiv oder negativ ist, sei dahingestellt. Niemand von euch hat die Worte von Gott gehört, die du gehört hast. Und das, die Summe dessen und die Fähigkeiten und die Art zu denken, das macht dich aus. Leider vergessen wir das oft. Wir sind aber die Summe dessen. Was Menschen von mir erwarten oder was du gerade über dich fühlst, ist nicht unbedingt das, was du bist. Das ist nicht authentisch, wisst ihr? Wenn ich mich in einer Situation befinde, wo es mir dreckig geht und ich tue das und das, ich treffe Entscheidungen aufgrund dieses Gefühls, dann ist das nicht authentisch. Dann ist das nicht aus dem erwachsen, was ich eigentlich bin und wozu Gott mich gemacht hat. Authentizität besteht also aus dem, was Gott in dich hineingelegt hat und aus der Summe der Lebenserfahrungen, egal ob positiv oder negativ. Ich bin ja in der Beratung auch und da sind mir echt so ein paar Lichter aufgegangen. Zum Beispiel habe ich viele Sachen erlebt, die ich heute als sehr vielleicht demütigend oder schwach bezeichnen würde. Als Kind bin in einem Umfeld aufgewachsen, wo man mich eigentlich so formen konnte, wie man gerade wollte, weil ich sehr anfällig dafür bin. Man kann auch sagen, in einem missbräuchlichen oder für Missbrauch offenen Umfeld. Versteht ihr? Oft ist das religiös, dieses Umfeld, aber nicht nur. So, und da konnte man mit mir eigentlich machen, was man wollte. Man konnte mich biegen und brechen, vor allem wenn es auf der religiösen Ebene passierte. Da bin ich mit aufgewachsen. Und trotzdem war ich immer ein sehr sensibler Mensch, weil Gott mich eben so gemacht hat. Nun kann ich das bewerten und zurückschauen und sagen, oh, was für ein Elend. Eigentlich will ich ganz anders sein. Ich will stark sein. Ich will meine Entscheidung selber treffen. Ich will endlich mich losmachen und freischütteln von all dem. Und dann ist mir aber klar geworden, ein Moment mal, glaubst du denn, dass der ganze Weg, den du gegangen bist, durch diese Irrungen und Wirrungen, dass Gott nicht in all dem war? Dass er nicht in all dem drin war? Und dass er Dinge vielleicht zugelassen hat? Oder Sachen, die nicht so gut waren, dass es dir zum Guten gereicht und dass du durch all das geformt wurdest? Und dann habe ich dieses Bild bekommen. Da ist zwar eine Menge Dreck, so, ne? Durcheinander, aber in diesem Durcheinander, da sind so kleine Diamanten verborgen, die in mir drin sind. Die, ab und zu sieht man so ein kleines blitzendes Licht, weil es nicht geputzt ist, aber die sind da drin. Da sind edle Steine drin. Versteht ihr? In meinem Leben. Und genauso in jedem Leben von euch. Akzeptiere es und habe den Mut, authentisch und individuell in Beziehungen und vor Gott zu leben. Was akzeptiere? Akzeptiere deine Vergangenheit. Akzeptiere, woher du kommst. Akzeptiere das, wo du gerade drin steckst. Weil auch in dem, wo du gerade drin steckst, ist Gott. Gott war sogar am Kreuz. Wie viel mehr ist er in den schwierigen Situationen deines Lebens? Akzeptiere es. Und erinnere dich. Wir sind Menschen und wir vergessen. Jeder Mensch vergisst. Vor allem, wenn es uns gut geht, vergessen wir. Oder wenn wir ein Elend erlebt haben, wollen wir vergessen. Wir wollen es hinter uns lassen. Wir sind Menschen und in Krisensituationen wird unsere Identität erschüttert. Wir wissen nicht mehr, wer wir sind. Das passiert häufig. Oder vor allem in sowas wie ein Gemeindezerbruch. Das ist eine richtige Identitätskrise. Gott erinnert sein Volk immer wieder, wer es ist oder daran, wer es ist, welche Erfahrungen es gemacht hat und was er für es getan hat, für das Volk. In verschiedenen Stellen, in Hesekiel 15 zum Beispiel. Das Volk Gottes ist abgewichen von Gott und dann kommt Gott und sagt, weißt du noch, diese Stelle will ich einmal lesen, weißt du noch, Hesekiel, die kennen wir auch, aber warum macht Gott das? Um dem Volk Gottes neu zu zeigen, wo es eigentlich herkommt, was es ist. Ab 3. So spricht Gott der Herr zu Jerusalem. Nach Herkunft und Geburt stammst du aus dem Land Kanaan, der Kanaaniter. Dein Vater war ein Amoriter und deine Mutter eine Hethiterin. Und mit deiner Geburt verhielt es sich so. An dem Tag, als du geboren wurdest, ist dein Nabel nicht abgeschnitten worden. Du bist auch nicht im Wasser gebadet worden zu deiner Reinigung. Man hat dich nicht in Salz abgerieben, noch in Windeln gewickelt. Niemand hat mitleidig auf dich geblickt, dass er etwas derartiges für dich getan und sich über dich erbarmt hätte, sondern du warst auf das Feld hinausgeworfen. So verachtet war dein Leben am Tag deiner Geburt. Da ging ich an dir vorüber und sah dich in deinem Blut zappeln und sprach zu dir, als du da lagst in deinem Blut, du sollst leben. Ja, zu dir in deinem Blut sprach ich, du sollst leben. Und Gott erinnert sein Volk, seine Leute, die auch hier sitzen, erinnert sie daran. Du sollst leben. Warum erinnert er sie? Weil er sagt, euer Weg, den ich mit euch gegangen bin, der hat euch gebildet, der hat euch zu dem gemacht, was ihr eigentlich seid. Wisst ihr, ich, Peter, ich habe so viel Erfahrung mit Gott gemacht, die ich über die Zeit vergessen habe. Ich vergesse. Und dann, wenn ich in einer schwierigen Situation bin, wo alles erschüttert wird, dann denke ich, wer bin ich eigentlich? Wie soll ich mich verhalten? Ne? Und ich lebe völlig unauthentisch. Aber Gott sagt, erinnere dich. Oder in Mose, 5. Mose sagt Gott zu seinem Volk, erzählt es euren Kindern. Wenn ihr esst, wenn ihr alltägliche Dinge tut, erzählt es ihnen, woher ihr kommt und was ihr mit Gott erlebt habt. Warum sollten die Kinder das wissen? Damit Identität und damit auch Authentizität herausgebildet wird in den Kindern schon. Wenn ich weiß, wer ich bin, kann ich authentisch sein. Wenn ich nicht weiß, wer ich bin, kann ich überhaupt nicht authentisch sein. Wie auch? In Galater 1, Vers 11 sagt Paulus etwas über sich selbst. Da beschreibt er den Galatern, wer er eigentlich ist und wo er herkommt. Paulus war sehr authentisch und er wusste genau, woher er kommt. Ne? Und auch die negativen Sachen. Und auch das hat ihn geformt. Auch darin war Gott in einer bestimmten Art und Weise. Galater 1, Vers 11, da steht: Ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von Menschen stammt. Nee, falsche Stelle. Wartet mal. Wo war das? Ja, falsche Stelle. Doch, wenn ihr aber von einem anderen, so, 14, Vers 13. Denn ihr habt von meinem ehemaligen Wandel im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über das Maß verfolgte und sie zerstörte und im Judentum vieler meiner Altersgenossen in meinem Geschlecht übertraf durch übermäßigen Eifer für die Überlieferung meiner Väter. Als es aber Gott, der mich von Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn durch das Evangelium unter den Heiden verkündigte, ging ich zugleich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate, zog auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die von mir als Apostel waren, sondern ging weg nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Also Paulus erinnert sich und die Galater daran, wer er ist, woher er kommt. Und für mich aus all dem authentisch zu sein, wer ich wirklich bin und auch Entscheidungen demgemäß zu treffen, wer ich wirklich bin, anderen gegenüber mich so zu verhalten, authentisch zu verhalten, ist, weil ich ein Original bin. Das ist für mich ganz wichtig. Und ihr, jeder Einzelne von euch, ist ein Original. Es gibt dich nicht nochmal. Und das, was Gott mit dir gemacht hat und wie er dich begleitet hat, in schweren oder auch als du ungläubig warst, es steht geschrieben, dass Gott keinem von den Ungläubigen ferne ist. Keinem. Das sagt Paulus an einer Stelle zu ungläubigen Menschen. Gott ist keinem von euch ferne. Wir alle sind ein Original und wir sollten den Mut dazu zu haben, echt zu sein. Akzeptiere deinen aktuellen Zustand, aber sieh ihn nicht als absolut an. Es gab Befragungen, mit über 19.000 Probanden, glaube ich, wo zum Beispiel über Authentizität, also was Menschen über sich selbst aussagen, wer sie eigentlich sind und wie sie handeln würden oder was ihre Geschmäcker sind. Ganz viele Leute sagen, dass der Zustand, in dem sie gerade sind, dass der wahrscheinlich das ist, was sie auch bis zum Tod sein werden. Ganz viele sagen, also die Musik, die ich jetzt mag, die werde ich wahrscheinlich immer mögen. Obwohl sie wissen, dass sie in der Vergangenheit oft einen Geschmackswandel erlebt haben. Also jeder weiß das, aber man ist so, meistens hofft man, jetzt bin ich endlich angekommen. Also so wie ich jetzt bin, so werde ich wahrscheinlich auch bleiben. Oder wenn es mir ganz dreckig geht, also den Job werde ich nie wieder machen. Ne? Das werde ich nie wieder tun. Ich werde mich nie wieder Leuten anvertrauen. Was sagen wir damit? Also von jetzt an bis zum Ende meines Lebens werde ich so bleiben, wie ich bin. Das stimmt nicht. Das ist Betrug. Wir betrügen uns selbst. Wir alle, was Geschmack angeht, wir verändern uns. Was Denkweisen angeht, wir verändern uns. Auch was unseren Schmerz angeht, verändern wir uns. Aber das bedeutet, guck zurück. Wer bist du? Wie hat Gott dich geformt? Was hast du erlebt? Positiv und negativ. Was hat das für Eigenschaften in dir bewirkt? Und das, was du jetzt siehst für deine Zukunft, ist das konform mit dem, was du erlebt hast? Ist das authentisch? Manchmal sagen Leute über dich etwas, was du selber gar nicht siehst. Kennt ihr das? Wenn jemand mal jemand anders beschreibt, dann hört man oft Eigenschaften, die total charakteristisch sind für eine Person. Nur die Person selbst weiß es nicht. Gibt's, ne? Da sieht man mal, wie eingeschränkt wir in unserer Selbstwahrnehmung sind. Deine wahre Identität, das ist der dritte Punkt, ist viel komplexer und besteht aus allem, was du erlebt hast und was Gott in dich hineingelegt hat. Und Krisen bieten immer die Chance, sich erneut auf das Wesentliche zu besinnen. Deswegen hat Gott seinem Volk immer wieder, er hat es erlaubt, wenn das Volk sich entfernt hat, das Gericht kommt und dass es dem Volk schlecht geht. Warum? Nicht, weil er die Strafe liebt. Im Gegenteil. Er hat in jeder Krise des Volkes Gottes gab es eine Chance, sich auf das Wesentliche zu besinnen und zurück zu Gott zu kommen. Wieder authentisch zu leben als Volk Gottes, als auserwähltes Geschlecht. Und jeder von uns ist auserwählt. Jeder von uns ist ein Individuum, ein Original. Und wir sollten den Mut haben, das auch zu leben. Nicht als Rechtfertigung für unser Fleisch, sondern als jemand, der auf das Wesentliche sieht und weiß, woher er kommt, was er erlebt hat, mit Gott vor allem und wo er hingeht. Also, ich bete. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns als Originale und als Menschen geschaffen hast, jeden Einzelnen hier, der authentisch leben kann, der echt sein kann und der nicht spielen muss oder etwas spielen muss oder in einer Lüge leben muss. Du hast uns als Originale und echte Menschen geschaffen, die echt sein können. Und danke, dass es für echte Probleme auch echte Lösungen gibt bei dir. Danke, Herr. Und danke für jede Erfahrung, die jeder Einzelne hier gemacht hat in seinem Leben. Mit dir und all die Worte, die er gehört hat von dir und all das, was du in seinen Charakter hineingelegt hast. Danke dafür, Vater. Und ich bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist uns heute und in den nächsten Tagen daran erinnerst, woher wir eigentlich kommen, warum wir hier sind, wo wir sind und welche authentischen Entscheidungen wir treffen können. Gib uns diese Gnade, Herr. Und danke, dass du das gerne tust, weil du für jeden Einzelnen hier einen Plan hast und alle Tage unseres Lebens aufgeschrieben sind in dein Buch. Danke, Herr. Amen. Wir singen gleich noch ein Lied. Und wenn ihr nachdenken wollt und wenn ihr mit Gott reden wollt, dann tut das, reagiert. Oder singt einfach mit, aber lasst den Heiligen Geist zu euch sprechen.
Der ziemlichen, der totalen Identitätslosigkeit leben. Selbst unser Geschlecht hinterfragt wird, selbst so das Geschlecht komplett aufgelöst wird. Wenn selbst das schon erschüttert wird, dann sind viele Fragen offen. Und ich glaube, dass wir unser ganzes Leben lang wahrscheinlich ein Stück weit danach suchen werden und vielleicht auch nicht niemals ganz erkennen werden, wer wir eigentlich wirklich sind. Viele Sachen sind bedeckt. Es gibt ja das Lied, wenn wir vollendet am Throne Gottes stehen, dann wird unser irdisches Pilgerkleid abgelegt. Ja, dieses Pilgerkleid bleibt auch das unser ganzes Leben lang vielleicht an. Aber irgendwann werden wir das ablegen und Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Und das heißt auch, dass wir werden ihn erkennen und er wird uns erkennen und wir uns wahrscheinlich auch selbst, wer wir eigentlich tatsächlich sind. Hier auf dieser Erde, ich glaube, wenn wir das wirklich herausfinden wollen, werden wir es herausfinden, wenn wir zu dem hinschauen, der uns gemacht hat. Es gibt, wir singen ja das Lied, niemand ist jemals näher gewesen und niemand hat jemals tiefer gesehen. Das singen wir gleich nochmal, weil der Einzige, der wirklich unser Herz durchleuchtet und das erkennt, wer wir wirklich sind, ist der, der uns gemacht hat. Und er ist der Einzige, der uns diese Fragen auch beantworten kann. Auf unseren Morgenstern gucken.
Ja, ich ermutige uns einfach alle, gerade in der nächsten Woche, einfach zu schauen, wo setze ich Masken auf, wo bin ich irgendjemand, der ich eigentlich nicht bin. Ich habe mich gerade daran erinnert, Sarah hatte mich mal gefragt, das ist schon, ich glaube, zwei oder drei Jahre her, ob ich vielleicht einmal pro Woche auf die zwei Kids aufpassen könnte. Und dann dachte ich mir so, naja, zwei Kinder. Es gibt jetzt Leute, die haben 4, 6 oder 10. Wenn man dann um Hilfe fragt, dann ist das vielleicht okay, aber bei 2, das muss man doch eigentlich hinkriegen. Und dann bin ich so selber ertappt, so, warte mal, vielleicht kriegst du das hin, vielleicht kriegst du das auch mit 4 Kindern hin. Und wenn da jemand ist, der um Hilfe bittet, der authentisch ist, der echt ist und einfach um Hilfe bittet, warum hilfst du dann nicht einfach? Und das war echt voll die segensreiche Zeit. Ich erinnere mich gerade, das war vor unserer Hochzeit. Da hat Sarah mir voll viele gute Sachen mit auf den Weg gegeben für die Ehe, für die Hochzeitsvorbereitung. Und das war voll der Segen im Endeffekt. Und ich will euch einfach ermutigen, so seid auch, oder wenn andere zu euch ehrlich sind, dann nehmt das nicht hin und voll komisch irgendwie oder guckt auf die herab. So, dann sagt doch einfach, boah, danke, dass du so ehrlich bist. Danke, dass du echt bist, dass du nicht vor mir irgendwie eine Maske aufsetzt oder so. Und ich wollte euch noch für die Woche ein paar Verse mitgeben. Und zwar stehen die in Philipper 4. Das haben wir schon sehr oft gehört. Für mich ist das gerade mein täglich Brot, was mich über Wasser hält, wenn Patrick mal wieder irgendwie wochenlang unterwegs ist und ich alleine bin. Und zwar die Verse aus Philipper 4 ab 4. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ich bete noch zum Abschluss. Danke, Jesus, dass du uns gezeigt hast, was es bedeutet, echt zu sein, dass wir unsere Masken ablegen können. Und ich möchte dich einfach bitten für alle meine Geschwister hier, dass du uns hilfst, gerade in der nächsten Woche, in den nächsten Monaten, echt zu sein vor dir und auch vor allem vor unseren Geschwistern, vor anderen Menschen und auch da, wo wir uns befinden, auf Arbeit, im Büro, in der Schule, dass du uns da ja ganz besonders hilfst und die Kraft gibst, auch einfach wir selbst zu sein und dass wir immer mehr und mehr mit deiner Hilfe ja zu uns finden oder wissen auch, wo unsere Identität ist und dass wir da einfach immer zu dir kommen und dich darum bitten, dass du uns zeigst, wer wir wirklich sind. Und ich danke dir dafür, dass du ja uns wunderbar gemacht hast, dass du einen Plan mit einem jeden von uns hast, dass dieser Plan wunderbar ist und ich möchte dich bitten, dass du meine Geschwister hier segnest, dass du ihnen eine gute und gesegnete Woche schenkst und dass du, Heiliger Geist, einfach immer wieder diese Predigt, die Peter uns gebracht hat, dass du die einfach weiterhin in uns bewegst, dass du uns daran erinnerst, an die Worte, an die Verse und dass du uns einfach immer wieder erinnerst, sei einfach du selbst. Amen. Habt einen schönen Sonntag.